Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Zwei Frauen sind die Gewinnerinnen des renommierten Pritzker-Preises. Nobelpreis für Architektur wird er auch genannt. Dazu hören Sie gleich mehr in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über eine Fidelio-Neuinszenierung in London. Das Beethoven-Jahr wird natürlich international gefeiert. Zuerst aber geht es hier um die Nachricht des Tages. Die Buchmesse in Leipzig findet nicht statt. Nach der Touristikmesse ITB in Berlin, der Handwerksmesse in München, der Absage des für Mitte März geplanten Buchmesse in Paris, hat nun auch die Stadt Leipzig die Buchmesse wegen des Coronavirus abgesagt. Die Verantwortlichen der Messe, der Bürgermeister der Stadt und das Leipziger Gesundheitsamt haben das heute Vormittag beschlossen, nachdem in den vergangenen Tagen fast trotzig an der Buchmesse festgehalten wurde. Nun heißt es also, Sicherheit geht vor. Wir haben Stimmen gesammelt an diesem schwarzen Tag für die Buchbranche, am Tag einer Vernunftsentscheidung gegen das bunte Lesefest, das ja vor allem auch Jugendliche in Scharen angezogen hat. Helmut Stadeler, Verlagsleiter in Jena und im Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sagt:
Ich persönlich bin sehr traurig. Ich finde, die Leipziger Buchmesse ist einer der wichtigsten Branchentermine, die es gibt, und insbesondere gerade für Mitteldeutschland und für die mitteldeutschen Verlage ist es natürlich einer der wichtigsten Termine. Aber das viel Schlimmere, das ist ja immer der Start in den Bücherfrühling. Das ist ja eine Vorstellung der Frühjahrsprogramme und eigentlich beginnt immer mit der Leipziger Buchmesse dann so ein Neustart in das Jahr, und da wird man sehen, was da jetzt eigentlich möglich ist, ob man das anderweitig auffangen kann, ob man das anderweitig korrigieren kann.
Helmut Stadeler war das. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist übrigens der Dachverband und Mittler zwischen VerlegerInnen, Buchhandel und Leserinnen und Leser in Sachen Buch. Den Geschäftsführer Alexander Skipis habe ich gefragt: Hand aufs Herz, Herr Skipis, begrüßen oder bedauern Sie diese Absage?
Also ich finde diese Entscheidung der Verantwortlichen in Leipzig völlig richtig. In dieser Situation geht es in allererster Linie um die individuelle Gesundheit und um die gesellschaftliche Gesundheit. Das hat Vorrang vor allen kulturellen und wirtschaftlichen Interessen. Also insofern eine richtige Entscheidung.
Die Gesundheit geht vor, ganz klar. Aber was bedeutet diese Absage denn jetzt für die Aussteller und Verlegerinnen und Verleger?
Das ist natürlich jetzt ein sehr schwerer Schlag für die deutsche Buchbranche, denn die Leipziger Buchmesse hat eine enorme Strahlkraft für das Buch. Und diese Strahlkraft in die Öffentlichkeit hinein wird es nächste Woche nicht geben. Darüber hinaus sind natürlich alle Buchbegeisterten, die zu der Messe gehen wollten, sicherlich sehr enttäuscht. Und natürlich ist es auch für die buchhändlerischen Unternehmen ein Schlag, weil sie ihre Werke, ihre jeweiligen Produktionen nicht präsentieren können und man kann sie dort nicht sehen und anschauen. Und das ist natürlich schon auch für die Branche ein herber Schlag.
Vor allem, weil Leipzig als Messe ja immer auch eine Lesemesse war, eine gesamte Lesestadt involviert in dieses Ereignis. Was prognostizieren Sie, wird davon überhaupt noch stattfinden?
Ja, also eine der ganz großen Stärken war neben der Messe an sich natürlich auch das Programm Leipzig liest, das wahrscheinlich weltweit einzigartig ist. Das war Lesebegeisterung pur und jeder, der auch nur in die Nähe der Stadt Leipzig kam, hat das gespürt. Und das wird es voraussichtlich ja auch nicht geben. Also insofern ist das eine Situation, die gerade für Lesebegeisterte schon nicht schön ist.
Was ist Ihre Voraussage für die Lit Cologne, von der wir bisher noch nicht gehört haben, dass sie abgesagt werden sollte, die allerdings natürlich auch etwas dezentraler stattfindet als die Buchmesse in Leipzig mit ihren großen, großen Messehallen?
Ja, das kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen. Wenn ich mir vorstelle, was beim Karneval sozusagen passiert ist, dann muss man sich schon überlegen, ob die Lit Cologne, eine Veranstaltung in dieser Zeit, jetzt am richtigen Platz ist. Es wäre natürlich auch sehr schade, wenn sie abgesagt werden würde. Aber ich sagte ja eingangs zur Leipziger Buchmesse, am Ende geht das Thema Gesundheit, und zwar nicht nur die individuelle, sondern auch die gesellschaftliche, vor. Und ich denke, dass man durch so eine Absage wie die Leipziger Buchmesse letztendlich auch einen Beitrag dazu leistet, Infektionsketten zu unterbrechen und damit etwas Zeit zu bekommen in der Bekämpfung dieses Virus.
Alexander Skipis, Geschäftsführer des Börsenvereins. Viele Verleger und Verlegerinnen, auch von kleinen Verlagen, hatten bereits signalisiert, nicht zur Buchmesse reisen zu wollen, einfach wegen des Risikos. Es geht aber für die Verlage auch um hohe Kosten. Horst Lauinger, Verlagschef von Manesse, einem der profiliertesten Verlage im deutschsprachigen Raum, der vor allem die gute, wahre, schönen Klassiker im Programm hat, sagte heute Nachmittag:
Also wenn man jetzt wochenlang plant und Termine vereinbart, Veranstaltungen organisiert, dann ist es natürlich schon ein Schlag ins Kontor, plötzlich zu hören, dass alles nur Makulatur ist. Aber wir müssen jetzt überlegen, wie wir unsere Veranstaltungen anderweitig unterbringen, wie wir die Pressekontakte anderweitig pflegen. Und für den Manesse Verlag im Speziellen ist die Besonderheit, dass ich sozusagen 360 Grad sowohl Buchhändler treffe, als auch Übersetzer, als auch Nachwortautoren, Pressekontakte wahrnehme. Wir haben ein Bloggertreffen am Stand. Also daran sehen Sie schon, es ist irgendwie die Vielfalt der Kontakte in relativ kurzer Zeit, die den Wert dieser Messe ausmacht. Ich bin aber zugleich als betreuender Lektor für Dirk Kurbjuweit auch unterwegs, der jetzt mit Hamann einen Kriminalroman veröffentlicht hat. Da hatten wir natürlich eine Reihe von Foren und Veranstaltungen auch schon vereinbart. Ob sich das in irgendeiner Weise wieder ersetzen lässt mit anderen Veranstaltungen, ist natürlich noch völlig unklar.
Gibt es finanzielle Folgen, die Sie heute schon beziffern könnten?
Beziffern kann man noch gar nichts. Es ist jetzt auch die Frage, die zu klären ist, ob wir überhaupt bei den ganzen Buchungen noch rauskommen. Es ist für die Hotels dort natürlich auch eine fatale Geschichte. Aber da kann man im Moment nur spekulieren, ob da der finanzielle Schaden irgendwie aufzufangen ist. Weil so eine Buchmesse natürlich schon ein Investment ist für einen Verlag. Und jetzt ist halt die Gretchenfrage, wenn die Buchmesse nicht stattfindet, war außer Spesen nichts gewesen oder sparen wir an der einen oder anderen Stelle jetzt noch Geld, weil wir eben keine Übernachtungen haben, weil wir den Stand nicht aufbauen. Wir hätten am Freitag den Stand aufgebaut, das kommt jetzt alles nicht zustande. Sparen wir so viel Geld, dass wir dieses Geld womöglich auch ins Marketing stecken können? Das ist alles jetzt noch zu klären.
Horst Lauinger, der Leiter des Manesse Verlages, war das. Im Auge des Orkans steht Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse. Die Messe ist ein Publikumsmagnet mit jährlich fast 300.000 Besucherinnen und Besuchern. 2.500 Aussteller aus 46 Ländern kamen im vergangenen Jahr nach Leipzig. Nicht zu vergessen die Spezialität Manga Comic Con, die selbst fast 100.000 Menschen anzieht, vor allem Jüngere. Ein hochgradiger Verlust also auch an Kulturvermittlung ist das. Auch Oliver Zille konnte ich heute Nachmittag sprechen.
Zunächst mal ist diese Absage der Buchmesse eben ohne Beispiel. Die Buchmesse nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es jetzt das 75. Jahr und wir haben sowas noch nie erlebt. Und deswegen ist jetzt schwierig, 3,5 Stunden, 4 Stunden nach der offiziellen Absage da schon klare Gedanken zu finden. Aber eines ist sicher, wir sind ein Schwerpunkt des Frühjahrs, Lesebegeisterung und Literaturbegeisterung hochzuhalten und auch zu initiieren. Und das fehlt jetzt. Und das heißt, viele Möglichkeiten der Begegnung, des Austausches, der Inspiration sind jetzt einfach nicht gegeben. Und das macht einen natürlich auch traurig, diese Chance jetzt nicht nutzen zu können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist eben immer eine Abwägungsfrage, kann ein Lesefest und eine Buchmesse wie Leipzig stattfinden, wenn bestimmte Sicherheit nicht gegeben ist, wenn eine Stimmung herrscht der Angst oder der Verunsicherung. Und zwischen diesen Polen haben wir eben auch abzuwägen gehabt und die Sicherheit unserer Messeteilnehmer geht natürlich vor.
Sie haben Leipzig als Ort eines riesigen Lesefestes erwähnt. Wie groß ist der Schaden für die Stadt insbesondere und auch ihre sehr, sehr ambitionierten Bürgerinnen und Bürger?
Leipzig ist im besten Sinne des Wortes eine Bürgerstadt und Europas größtes Lesefest Leipzig liest ist ja eben nicht nur ein Fest, was von oben von den Verlagen gemacht wird, sondern von unten auch von den Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmerinnen und Unternehmern hier in Leipzig. Und das ist jetzt eine Verluststelle. Das kann man so spontan gar nicht ermessen, was das bedeutet. Das hat natürlich auch pekuniäre Implikationen, aber das hat vor allen Dingen, das ist so, man muss sich vorstellen, man sitzt in einem Hochgeschwindigkeitszug und der leitet eine Vollbremsung ein. Dann fliegen alle nach vorne und knallen mit dem Kopf gegen die Wand. Und so fühlen wir uns im Moment und müssen erstmal zur Besinnung kommen und klug überlegen, was man jetzt im Frühjahr tun kann. Man kann das durch keine irgendwelche geartete Veranstaltung wirklich kompensieren. Aber unsere Köpfe arbeiten ja noch. Wir werden natürlich jetzt flott überlegen, was man zumindest tun kann, um bestimmte Elemente dieser Buchmesse doch noch zum Klingen zu bringen, zum Beispiel wie den Preis der Leipziger Buchmesse.
Auf den wollte ich Sie gerade ansprechen. Das ist natürlich ein Höhepunkt für das kulturelle Deutschland. Die Preise, unter anderem die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, jeweils zum Auftakt der Messe im Leipziger Gewandhaus. In diesem Jahr hätte der ungarische Schriftsteller László Földeni geehrt werden sollen für sein Buch Lob der Melancholie. Das trifft jetzt im wahrsten Wortsinne zu und ein.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ich persönlich war auch begeistert davon und habe mich wirklich riesig auf diese Veranstaltung gefreut. Wir sind noch nicht zum abschließenden Denken gekommen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, und daran werden wir jetzt auch arbeiten, und da will ich noch gar nichts präjudizieren, so eine Gala im Gewandhaus gehört zum Preisträger, und wir werden uns überlegen, wie wir das zu späteren Zeitpunkt vielleicht nachholen. Aber das hat viele, viele, viele Rahmenbedingungen und Implikationen, die wir jetzt erstmal denken müssen. Aber der Preisträger verdient natürlich diese Ehrung, die ihm jetzt am kommenden Mittwoch so im Gewandhaus nicht zuteil werden kann. Das werden wir nachholen. Und den Preis der Leipziger Buchmesse, da sage ich mal noch nicht zu viel, weil wir das jetzt erstmal ausarbeiten müssen. Wie gesagt, die Entscheidung ist jetzt 3,5 Stunden oder 4 Stunden alt. Der wird zu der Zeit, wo er hier vergeben wurde, wird er im Netz in Erscheinung treten. Also es wird Preisträger geben und es wird auch eine Wirkung am Markt geben. Das glaube ich ganz fest.
Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, ist schockiert und hoffnungsfroh. Das waren Stimmen zur Absage der Buchmesse in Leipzig. Aber es gibt auch positive Meldungen aus der Kultur. Die von heute lautet, 2 irische Architektinnen werden mit dem Pritzker-Preis geehrt, der äußerst selten an Frauen geht. Zaha Hadid war die erste überhaupt. Yvonne Farrell und Shelley McNamara waren auch 2018 nach einer Kollegin aus Japan die ersten, die eine Architekturbiennale in Venedig kuratiert haben. Jetzt also der Pritzker-Preis an die Irinnen, der landläufig als der Nobelpreis für Architektur gilt. Die Frage geht an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Herr Bernau, was können Sie uns über Yvonne Farrell und Shelley McNamara sagen?
Ja, das sind ganz, ganz phänomenal interessante und spannende Architektinnen. Sie haben 1978 schon ihr Architekturbüro Grafton Architects in Dublin begründet, haben beide in Dublin studiert, haben vor allem auch ihren Schwerpunkt im Wesentlichen in Großbritannien und in Irland, also in der Republik Irland, behalten. Und von dort aus aber eine internationale Lehrtätigkeit vor allem begonnen, schon seitdem sie selber in der Universität in Dublin sehr früh begonnen haben, weitere Architektinnen auszubilden, haben inzwischen unglaublich viele Preise bekommen. Gerade in diesem Jahr auch die fast genauso angesehene, also genauso wie der Pritzker-Preis angesehene Reba-Medaille, also die Medaille des Royal Institute of British Architects. Das sind Architektinnen, die sind ganz interessant verortet, wenn man so will, weil sie sind irgendwie sehr berühmt, vor allem seit 2018, seit der Architekturbiennale in Venedig auf der einen Seite, und andererseits kennt man ihre Sachen ganz, ganz wenig.
Und sie haben 50 Jahre im Dienst der Architektur auf dem Buckel. Was haben die beiden denn gebaut? Können Sie es uns anschaulich machen?
Ich versuche es zumindest mal. Sie haben ganz tolle Universitätsbauten gebaut. Das ist so ihr wesentlicher Schwerpunkt. Das gibt es relativ oft, dass Architekturbüros sich für eine spezielle Aufgabe spezialisieren. Das liegt einfach daran, dass viele Sachen einfach kompliziert sind und da muss man sich dann mal ein bisschen auch einarbeiten in dem Sinne. Und gerade Universitätsbauten gehören mit zu den anspruchsvollsten Gebäuden, die man planen kann, einfach weil da Labore zu berücksichtigen sind oder Lehrstühle ihre Hierarchien auskämpfen müssen. Die Studierenden wollen irgendwo sein. Man will offene und dynamische Räume haben. Und das haben eben Yvonne Farrell und Shelley McNamara ganz phänomenal toll zum Beispiel in Lima geleistet. Ich kenne natürlich leider auch nur die Fotos, aber die sind schon völlig überzeugend. Am Unicampus dort, das ist eine große Betonarchitektur mit so Staketten, in die quasi die einzelnen Büros und die einzelnen Säle eingehängt wurden, ganz dynamisch schräg abgeformt, und man geht da offensichtlich auch durch einen ganz großen dynamischen Raum durch und hat ununterbrochen die Möglichkeit, mit anderen Studierenden, mit dem Lehrpersonal, mit den Leuten, die sonst so herumlaufen, zu kommunizieren. Und das ist ein wesentliches Merkmal dieser Architektur von diesen beiden Architektinnen, dass man kommunizieren soll in ihr und zusammenkommen und sich treffen und quatschen. Kurzum.
Die Architekturbiennale hatten Sie erwähnt. Unter dem Titel Free Space fand die statt 2016. Das war eben so einladend wie offen, dieses Thema. Was war damals? Was ist denn Ihre Philosophie?
Das war ganz spannend, weil Sie veröffentlichten vorher ein sehr breites Manifest. Das haben dann die ganzen Architekten und Architekturinteressierten durchgelesen. Und fragten sich so ein bisschen, okay, jetzt dürfen wir alles machen und dürfen so ein bisschen das Kinderspielmotto, müssen wir jetzt wieder spielen, was wir wollen. Und das Interessante wurde dann bei der Architekturbiennale, vor allen Dingen auch im direkten Kontakt mit den beiden, also Yvonne Farrell und Shelley McNamara, dass das doch sehr konkret wurde. Nämlich diese Frage, wie setze ich mich mit öffentlichem Raum aus, also Free Space? Wie setze ich mich damit auseinander, dass andere Leute eben im gleichen Raum sind wie ich? Das ist einen Zusammenhang gibt damit, wie bereits vorhandene Architektur zu denken ist. Sie haben zum Beispiel, was eine ganz tolle Idee war, ein ganz kleines Fenster freigelegt. Das kam aus der Planung der Architekturbiennale oder der Biennale-Gebäude von Carlo Scarpa aus den 1960er Jahren, war völlig vergessen, dieses Fenster. Und das öffnete plötzlich den Blick in die umgebende Landschaft. Und plötzlich war klar, diese ganze Architekturbiennale, die ja so ein bisschen unter einer Glashaube stattfindet, die findet in einer Stadt statt, die Venedig heißt. Das war eine ganz phänomenale, ganz kleine Leistung nur von denen auf den ersten Blick, wo man aber eben sagen muss, ja, das war genau der Kick der ganzen Angelegenheit. Und das ist doch das, was diese beiden Frauen sehr auszeichnet.
Irland fällt einem nicht als erstes Land ein, wenn man an Architektur denkt. Was bedeutet diese Wahl denn für die Welt der Architektur?
Na, zweierlei vor allem, dass nämlich erstens kleine Länder auch eine große Rolle spielen können. Das ist das eine. Das zweite, was mindestens genauso wichtig ist, dass Frauen eine zentrale Rolle spielen können. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, der Anteil von Frauen als Preisträgerin des Pritzker-Preises ist heute genau verdreifacht worden. Dass nämlich jetzt drei Frauen den Preis bekommen haben. Seji Nezawa hat den vorher auch nochmal bekommen, aber sie nur als Teil eines männlich-weiblichen Büros. Und das dritte, ganz, ganz fundamental, Bildungsarchitektur ist das große Thema unserer Zeit. Die planen gerade eine phänomenal tolle Bibliothek für Dublin, die nach allen Plänen und nach allen Zeichnungen, die veröffentlicht sind, super spannend wird. Und das ist, glaube ich, doch auch eine Aussage des Pritzker-Preises. Bildung steht wieder im Zentrum.
Herzlichen Dank, Nikolaus Bernau, war das zur Entscheidung, zwei Irinnen mit dem Pritzker-Preis zu ehren. Vier Ouvertüren, drei Fassungen. Eine Mischung aus biederem Singspiel mit gesprochenen Dialogen, Musikdrama und Oratorium. Dazu viel Revolutionspathos und hehre Gattenliebe. Die Süddeutsche Zeitung hat neulich alle Fallstricke von Beethovens Fidelio dargelegt und auch, warum Regisseure daran scheitern müssen. Oder das Libretto durch Eingriffe oder kritische Kommentare zu retten versuchen. Auch Regisseur Tobias Kratzer, im letzten Sommer hat er in Bayreuth Wagners Tannhäuser inszeniert, versuchte das jetzt in London. Für die Neuinszenierung am Royal Opera House hat er Dialoge gekürzt, die Sprache modernisiert, Texte von Zeitgenossen Beethovens, das waren zum Beispiel Büchner und Grillparzer, eingefügt und sich einen Trick erlaubt, den Elisabeth Richter erklärt.
Vor der Aufführung sieht sich das Londoner Fidelio-Publikum im Live-Video auf dem Vorhang der Bühne. Es soll also in die folgende Geschichte involviert werden. Hebt sich der Vorhang, suggeriert Bühnenbildner Rainer Sellmeier mit schwarzen Häuserwänden eines Gefängnisvorplatzes finstere Stimmung. Nur die blau-weiß-rote Trikolore hebt sich ab. Es ist die Zeit des Terrorregimes nach der Französischen Revolution. Zur Ouvertüre rollen Köpfe von Enthaupteten. Mit Fantasie kann man im Bösewicht Pizarro den Schreckensherrscher Robespierre ausmachen. Sein Gegenspieler und Gefangener Floristan soll laut Programmheft Danton sein. Floristan liegt im zweiten Akt malträtiert, leidend, langhaarig mit Fußfessel auf einem Felsen. Aber nicht im Gefängnis, sondern mitten in einem leeren Raum, drumherum im Halbkreis ein Publikum, Menschen von heute. Wir sind wahrscheinlich im Kino. Auf der Bühnenrückwand sieht man im Close-Up-Video Emotionen auf einigen Gesichtern. Voyeuristisch wird das Geschehen auf dem Felsen verfolgt, aber auch mal ein Stück Schokolade verspießen. Als die Helden mutiger Leonore alias Fidelio sich Pizarro entgegenstellt, um den Mord an Florestan zu verhindern und dann das rettende Trompetensignal den Minister Don Fernando ankündigt, lässt Regisseur Tobias Kratzer einen Schuss auf Pizarro abfeuern. Aber nicht von Leonore, sondern von Marceline, die mit der Trompete auf die Bühne stolziert. Damit wird eine Schwäche des Stücks ausgeglichen, denn Marceline, die ja in den vermeintlichen Kerkergehilfen Fidelio verliebt war, verschwindet im zweiten Akt bei Beethoven einfach aus dem Stück, genauso wie ihr Verlobter Giacchino. Der bleibt am Ende bei Tobias Kratzer als einziger einsam zurück. Beim Schlussjubel auf die Gattenliebe bedecken Florestan und Leonore ihre französischen Revolutionskostüme, indem sie sich die gleichen Mäntel wie das Kinopublikum anziehen und sich unter es mischen. Das Licht im Zuschauerraum geht an. Wir sind es also. Wir haben es in der Hand. Wir können die Freiheit wählen. Der Kreis zum Anfang schließt sich. Tobias Kratzer lässt Don Fernando, den Minister und Freund Florestans, auch nicht als solchen in Herrscherpose auftreten. Er schält sich einfach als einer von vielen heraus und singt sein pathetisches Schlusssolo. Ein kluges Konzept, möglicherweise eine Spur zu intellektuell, denn über weite Strecken fehlte der Aufführung die Spannung im szenischen Agieren und auch im Fortgang der Handlung. Daher mischten sich wohl auch ein paar Buß in den Applaus für das Regieteam. Musikalisch sorgte Antonio Pappano am Pult des Orchesters des Königlichen Opernhauses für eine durchsichtige Partitur und begleitete sehr sensibel. Jonas Kaufmann als Florestan wurde vorab als erkältungsgeschwächt angekündigt. Er wird sich sicher bei den nächsten Aufführungen steigern. Lise Davidson als Leonore überzeugte darstellerisch, hatte Kraft in der Stimme, aber wenig Variabilität. Etwas blass blieb Georg Zeppenfeld als Rocco, während der agile Sopran von Amanda Forsyth als Marceline erfrischte.
Elisabeth Richter war das über Tobias Kratzers Neuinszenierung des Fidelio am Royal Opera House in London. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Navid Kamani äußerte sich zur Flüchtlingspolitik.
Flüchtlingspolitik, das sei immer noch wesentlich Schutz vor Flüchtlingen und nicht Schutz von Flüchtlingen. Das kritisierte der Buchautor, Publizist, Islamwissenschaftler und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Navid Kamani im Deutschlandfunk Kultur. Eine vernünftige Flüchtlingspolitik sei überfällig.
Ich bin viel gereist auf der Welt, ich war in vielen Kriegen. Ich hätte mir einfach nicht ausmalen können, dass solche Bilder, dass solche Zustände innerhalb der Europäischen Union jemals möglich sein würden, wie wir sie jetzt im Augenblick oder seit langem auf den griechischen Inseln sehen. Und natürlich hat das Folgen, wenn eine solche katastrophale oder nicht vorhandene Außenpolitik Europas und die sichtbarsten Folgen sind Flüchtlinge, sind Terroranschläge, die mittelbaren Folgen einer solch desaströsen Außenpolitik, einer nicht vorhandenen Flüchtlingspolitik sind Rechtspopulismus und auch natürlich die Entkernung des europäischen Projektes.
Sagt Navid Kamani zur dramatischen Lage der Flüchtlinge im türkisch-griechischen Grenzgebiet. Die renommierten Grimme-Preise sind vergeben worden. Regisseur und Autor Heinrich Brilleur erhielt die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes. Er sei der Mitbegründer sowie profilierteste Autor und Regisseur des Doku-Dramas, bekannt unter anderem für seine Verfilmungen zur Familie Mann oder zuletzt über Bertolt Brecht. Insgesamt sprach die Jury 16 Produktionen den Fernsehpreis zu. Im Bereich Fiktion wird der Episodenfilm The Love Euro Project ausgezeichnet. Der zeigt das Leben, den Alltag sehr unterschiedlicher Menschen in Europa in 9 Kurzspielfilmen. Als einziger Fernsehfilm in der Kategorie Fiktion wird das Drama Hanne mit Iris Berben, die gerade eine pensionierte Frau spielt, mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit, damit leben muss. Damit wird dieser Film geehrt. Der Publikumspreis der Malergruppe geht 2020 an Der König von Köln. Und noch rasch eine Nachricht zum Schluss. Der australische Dirigent Daniel Carter wird neuer Generalmusikdirektor am Landestheater Coburg. Das wurde heute bekannt.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend und darin unter anderem hören Sie Beiträge über den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, über den Super Tuesday in den USA und Corona. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse. Okay.